Herzlich willkommen zur Folge 519 mit Caro Kauer, die in einem neuen Haus wohnt. Ich habe zumindest meine kalifornische Tine Wittler-Vibes versucht anzuwenden in meiner Garage. Darüber haben wir geredet, was in Caro Kauers wunderschönem Pinterest in Real Life Haus in Summe ist, war, glaube ich, in der rechten Hälfte meiner Garage, das haben wir alles ausgeräumt. Darüber haben wir gelabert, wir haben über New York, wir haben über Inspiration geredet, wir haben über erfolgreiche Frauen geredet, wir haben über den Wandel der Miss Germany-Wahl, was auch eben kein Schönheitswettbewerb mehr ist, intensiv geredet und es war wie immer ein wunderschöner Catch-up mit meiner guten Freundin Caro Kauer, die ich sehr bewundere für das, was sie so tut, und ich glaube, das kommt auch ein bisschen rüber in der nächsten Stunde AWFNR. Viel Spaß. Hallo Caro.
Hallo Paul.
Wo bist du?
Ich bin im Büro. Eigentlich wollte ich von daheim aus. Ich wollte von daheim aus mit dir telefonieren hier heute, aber da sind so viele Handwerker da. Ich glaube, wir hätten nicht unsere Ruhe gehabt. Deshalb bin ich doch noch mal ins Office.
Hast du Internet zu Hause inzwischen? Weil das ist ja das Allerwichtigste und Schwierigste. Zumindest meine Erinnerungen an Deutschland waren, dass bis der Telekom-Mitarbeiter vorbeikommt, um dann irgend so ein kleines komisches Glasfaserkabel umzuswitchen. Dauert's, in meinem Leben hat es immer so 2, 3, 4, 5, 7, 8 Monate gedauert, bis ich Internet in neuen Wohnungen hatte. Ist das bei dir auch so?
Das funktioniert bei mir. Ich habe mich recht früh darum gekümmert. Wahrscheinlich so eins der ersten Dinge. Aber irgendwie ist es noch nicht schnell genug. Irgendwie kommt das WLAN nicht ganz hoch, habe ich das Gefühl. Und das Ding ist ja, ich bin ja so wirklich lost auch teilweise mit diesen technischen Sachen, du kennst mich ja. Und Technik hört es bei mir einfach auf. Und ich kümmere mich da einfach auch nicht gerne drum, deshalb dauert es dann schon ein bisschen, bis ich dann irgendjemand herkriege, der sich dann drum kümmert oder sich dem Ganzen annimmt. Aber ey, Hotspot wäre perfekt gewesen, zur Not.
Aber ist das nicht ein Severin-Thema, dein Bruder, dass der mal vorbeikommt und den WLAN-Router, richtig sauber ein... Wir werden ja gleich dazu kommen. Du bist eingezogen.
Ich bin eingezogen.
Es ist vollbracht, du hast es geschafft. Du bist von zu Hause, du hast dich losgelöst von der Nabelschnur, du bist ausgezogen zu Hause nach, wie alt bist du gerade? 28, 26?
Ja, 32, 24? I wish.
Mit 32 und zwei Kindern bist du independent jetzt in deinem eigenen Haus, was du selbst gebaut hast.
Ja.
Und wie war die erste Nacht?
Also mein erstes Wochenende, jetzt auch schon vor drei Wochen ungefähr, war so, dass ich erstmal krank geworden bin. Also richtige Caro-Manier, immer dann, wenn der Stress so ein bisschen abfällt, dann werde ich krank. Und so ging es mir dann auch. Das heißt, die ersten Nächte waren jetzt nicht so entspannt, bisschen gruselig. Meine Matratze hatte ich oben in diesem, du musst dir das so vorstellen, wenn du reingehst, bist du im Wohnbereich mit einer riesen Glasfront und die wiederum, wenn du runterschaust, siehst du das wunderschöne Eisling, aber vor dir erstmal einen riesengroßen Baum. Und dieser Baum, also ich bin dann quasi, ich hatte meine Matratze oben. Irgendwie war es so gruselig, alleine unten zu schlafen. Dann hatte ich erstmal meine Matratze oben an dieser Glasfront vor diesem riesigen Baum. Und der hat so ganz krasse Schatten geworfen nachts. Und irgendwie war das total unheimlich, muss ich sagen.
Und Vollmond wahrscheinlich.
Und eher so halbwegs, ja. So ungefähr, das waren die ersten Nächte. Aber ja, es hat mich tatsächlich ein bisschen getriggert, dass ich krank geworden bin, weil mir das so total Energie genommen hat. Also du musst dir vorstellen, ich habe mich halt auf nichts anderes seit Monaten und Jahren gefreut als auf diesen Einzug.
Brauche ich mir nicht vorstellen?
Ja, weißt du. Ja. Und dann werde ich da einfach krank und hatte einfach keine Energie. Das hat mich total runtergezogen. Irgendwie sind ganz viele Emotionen auf mich eingeprasselt mit diesem Einzug, so dieses Ankommen, dann dieses aber trotzdem krank sein und energielos zu sein. Und deshalb ging es mir erstmal tatsächlich irgendwie nicht so gut. Ich hatte super emotionale Tage, habe auch teilweise, ich ganz ehrlich, irgendwie angefangen zu weinen so. Also irgendwie hat mich das alles erschlagen, so halb positiv, halb negativ. Und ja, bis ich das auch irgendwie realisieren konnte, hat es jetzt doch gedauert. Ich glaube so, dass jetzt so seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl, wirklich anzukommen, auch so zu wissen. Also ich war jetzt zum Beispiel in Berlin vor 5 Tagen ungefähr. Und da war es zum ersten Mal so, dass ich wusste, wie es sich anfühlt, wenn ich heimkomme. Ich wusste, wie es riecht, ich wusste, was auf mich zukommt und ich habe mich richtig drauf gefreut. Und das war so am Anfang irgendwie gar nicht so unerwarteterweise. Und genau, deshalb. Ich habe aber auch nichts geträumt, das fragen mich auch immer ganz viele, was man ja in der ersten Nacht träumt, das geht ja in Erfüllung, habe ich tatsächlich gar nicht. Aber ja, ich habe mir den Einzug doch anders vorgestellt, aber langsam komme ich an.
Also, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich habe viele Fragen. Erstens, wir fangen mal an mit dem Kranksein, weil das verbindet uns ja schon, dass, und wir haben das jetzt letztens hier gehabt, wir haben ja ein paar Angestellte, du und ich, und hadern natürlich immer mal wieder mit der Situation, die, also es ist ja ein intensives Arbeiten, ich glaube, das vereint alle Leute, die für uns arbeiten, dass das jetzt nicht 9-to-5 und da gibt's eine Vertretung und dann ist das halt so, sondern wenn jemand krank ist, dann hat das immer einen deutlichen Effekt. Also es hat einen, also es ist einfach nicht so gut, was ich ganz, ganz schwierig finde, vor allem den Leuten gegenüber, weil ich würde gerne als Arbeitgeber eine Situation schaffen, dass es okay ist, krank zu sein, weil genau deswegen sind es ja Arbeitnehmer, um diese deutschen Worte gleich mal zu benutzen, weil sie jederzeit eben nicht unternehmerisches Verantwortung und so weiter und das okay ist. Ich merke aber, dass das bei mir neben, also das haben wir auch schon oft besprochen, neben der fehlenden Bereitschaft zu sagen, das bringt heute nichts, ist es ja auch der Urlaub. Also auch in Urlaub gehen meine Leute zu wenig. Ich muss die sehr pushen. Bitte geht in Urlaub, bitte macht eine Pause, bitte geht nicht in die Mail, bitte reagiert mal nicht, weil ich langfristig gesehen der Meinung bin, eine Woche im Quartal mindestens, wo man nicht übers Arbeiten nachdenkt, macht das Quartal effizienter und besser. Und ich will ja auch Input von draußen haben. Und ich habe jetzt lang ausgeholt, aber gleichzeitig, und jetzt bin ich mal ganz ehrlich zu dir, das ist ein Bereich, in dem ich mich selbst zu Empathie nicht zwingen, aber ich muss es mir oft sagen, weil ich initiativ natürlich das erstmal mit mir vergleiche. Wenn jemand vor allem bei wichtigen Sachen krank wird, dann triggert das ganz, und das ist jetzt ganz unterbewusst und stumpf und dumm und ist auch was ich nicht will, aber erstmal triggert das bei mir, dass ich es natürlich mit mir vergleiche und mir klar wird, dass ich, und so dumm wie es ist, wenn es wirklich krass wichtig war, bei mir war ich nicht krank die letzten 10-12 Jahre, weil warum auch immer mein Körper, ist das Adrenalin, ist das, also weißt du, so wenn es jetzt das Wichtigste, ich weiß, dass es sau wichtig ist, dass ich da bin, dann hat es zumindest zu 95% geklappt und deswegen, das darf ich, da habe ich für mich gelernt, dass ich nicht mich damit vergleiche, sondern mich frage, was finde ich richtig, und das Richtige finde ich natürlich, dass niemand sich zur Arbeit schleppt und vor allem wird es ja auch dann nichts. Also ich sag, also ich weiß, dann komme ich aus dem Unterbewusstsein raus und gehe ins Oberbewusstsein. Trotzdem ist es ja total absurd, dass dann, und also vor 2 Wochen war das genauso, als meine Familie eine Woche in Florida war und ich nichts zu tun hatte gefühlt und 2 Tage mal bin ich sofort krank geworden. Und das ist jetzt das Gleiche wie bei dir. Warum ist es bei uns so, dass wir eigentlich dann krank werden, wenn es passt? Ist ja absurd. Was denkst du, warum ist das so?
Boah, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe das aber echt schon ewig. Ich hatte das tatsächlich schon in der Ausbildung. Ich habe mich da auch immer reingesteigert, war auch immer die Letzte, die aus dem Büro raus ist und so. Und ich weiß noch, gab es eine Situation, da sind wir in die Toskana gefahren und hab dann auch irgendwie noch bis 18 Uhr gearbeitet. Ich hatte noch keinen Koffer gepackt und wusste, um 19 Uhr fahren wir schon los mit dem Auto in die Toskana. Und da habe ich schon gemerkt, boah, ich werde krank. So, ne? Und es war wirklich, zu jedem Urlaub werde ich krank bis heute. Ich glaube, dass der Stress abfällt. Ich glaube, dass unser Körper einfach so auf Überlebensmodus einfach schaltet und einfach so das alles so durchzieht und einfach gar keine Zeit und keine Möglichkeit hat, runterzufahren. Und das ist jetzt nichts Richtiges und ich glaube, das sollte man sich auch nicht als Vorbild nehmen. Aber ich glaube, dass es wirklich der Stress ist, der dann einfach abfällt. Und das ist bei mir jedes Mal so. Also letztlich, wir hatten das Thema, glaube ich, schon öfter. Immer wenn ich im Urlaub war, habe ich erstmal krank gestartet. So. Und das ist echt, echt nervig. Und vielleicht auch etwas, woran man arbeiten sollte. Ich bin jetzt wirklich ungelogen, seit ich in dieses Haus gezogen bin. Ich war vielleicht 2-mal im Office und dann wirklich nur ganz kurz für 1-2 Termine, die dann so unabdingbar waren. Und ey, siehe da, es funktioniert. Mein Team ist wirklich krass. Die halten mir den Rücken frei. Ich kriege kaum was mit. Immer mal so ein Status-Update. Aber es funktioniert alles. Es läuft alles. Die Projekte werden angeschoben. Alle sind wirklich völligst am Limit und am Arbeiten, damit die Projekte, die jetzt dieses Jahr noch eben vor der Tür stehen, irgendwie umgesetzt werden. Und das ist wirklich krass, weil oftmals denkt man so, ah nee, man spricht da noch mit und macht das Meeting. Und ich war ja 24/7 gefühlt im Office und merke jetzt, mein Team kann es, auch ohne mich. Und ich glaube, die Erkenntnis war jetzt schon mal wichtig für mich. Und deshalb kann ich mich gerade auch tatsächlich um mich kümmern, um das Ankommen im Haus, aber um das Haus selber noch. Also es ist ja wirklich, es sind Ecken, die sind einfach noch nicht fertig. Und da bin ich so dran, peu à peu das eben schön zu machen. Bin jetzt natürlich viel mehr daheim mit den Kids und hol die ab schon irgendwie so um 11, 12. Da ist mein Arbeitstag eigentlich gefühlt schon wieder auch vorbei. Und das geht nur, weil mein Team mich da komplett unterstützt aktuell. Und das ist wirklich krass.
Okay, und dann gehst du da, also du wirst erstmal... Ich würde gerne rausfinden, wie fühlt sich das an, wenn man, also weil du hast ja schon sehr, also wie stolz bist du da drauf?
Diese Frage. Also ich glaube, wenn ich das irgendwann mal, wenn du mich so in 10 Jahren fragst, so, ey, wie stolz warst du, werde ich wahrscheinlich sagen, so, boah, krass stolz. Jetzt gerade, es ist so... Ich kann das gar nicht realisieren. Ich sitze einfach in meinem Pinterest-Moodboard. Ich gucke jede Ecke an. Wirklich. Also ich gucke wirklich jede Ecke an und denk so, krass, genau so sieht's in Pinterest aus. So all das, was ich abgespeichert habe, darin sitze ich jetzt. Und das ist alles so, wie ich das geplant habe, so wie ich mir das erträumt habe, noch viel, viel schöner. Ja, und jetzt sitze ich da, ne? Und das ist halt alles so, es ist so krass, weil. Also unterm Strich habe ich mir das einfach selbst erarbeitet und hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt, dass das mal so eintritt, hätte ich gesagt, spinnst du? Und jetzt sitze ich halt da, ne, und guck mir das wirklich, ich gucke jede Ecke an, ich so teilweise auch einfach nur sprachlos und es ist einfach wunderschön. Es ist einfach wunderschön, dieses Haus. Es ist perfekt für mich.
Bist du zufrieden damit?
Ja, ich bin super zufrieden. Also total schöner hätte es nicht sein können. Aber natürlich gibt's immer mal wieder so Punkte, wo ich so denke, ah, so jetzt, wo es dann so fertig ist. Und hätte ich das so fertig gesehen, hätte ich vielleicht so 1-2 kleine Details vielleicht anders gemacht. Aber wirklich nur Details. Also zum Beispiel fallen einem dann Sachen auf wie in der Küche, ne, dass du zum Beispiel sagst so, das Waschbecken hätte ich jetzt im Nachgang größer gemacht. Oder ich hätte, also ich habe über so Sachen gar nicht nachgedacht wie eine Spülmaschine. So, will ich einen Besteckkorb oder will ich so eine Besteckschublade, die man so auszieht? Und hättest du mich noch vor dem Einzug gefragt, was ist dir lieber, würde ich sagen Besteckschublade. Und was habe ich? Ein Besteckkorb. Also das sind alles so Kleinigkeiten, wo man dann doch sich im Detail dann ein bisschen verloren hat. Und das jetzt erst einem auffällt, wenn man dann im Alltag drin ist und drin wohnt und sagt so, ah, das hätte ich vielleicht noch anders gemacht oder das. Aber wirklich Mini-Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich einfach ein Traumhaus geworden, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Okay, und ist die, also du bist nicht der einzige Mensch, den ich kenne, der ein Haus gebaut, besitzt, was auch immer hat. in meiner Wahrnehmung bist du auf jeden Fall der zufriedenste Mensch mit diesem Projekt, ja. Weil viele andere Leute, zumindest in meinem Umfeld, jetzt kommt ein bisschen Küchenpsychologie, gegebenenfalls zu viel erwartet haben an Glück und dann ist es vielleicht gar nicht so in der ersten Sekunde. Also weißt du, man arbeitet ja Jahrzehnte auf diesen einen Moment hin, dass jetzt alles fertig ist und alles ist so, wie man es haben will. Weißt du, also so, das ist ja, ob das jetzt ein Traum von jemandem ist oder ein Ziel oder ein Plan oder was auch immer, ist ja erstmal egal. Ich selbst, ich wohne zur Miete, seit ich denken kann und bin auch aufgewachsen in einem Haus zur Miete und mich schüttelt es bei der Vorstellung, dass ich, also im Moment ist es so, wir haben so einen amerikanischen Treppen, also in den ersten Stock geht so eine geschwungene Treppe mit so Handläufen runter. Da, also Donald Trump würde das so gestalterisch bei sich so bauen, mit so mondänen, also da kann ich in meinem Morgenmantel herabschreiten morgens und mein Volk begrüßen. Also ist hässlich wie die Nacht und ich habe irgendwelche komischen Ziersteine außen, die sich durchs ganze Haus durchführen. Ich hinterfrage das aber gar nicht. Und ich habe so, also mir wird fast ohnmächtig bei der Vorstellung, dass ich dann, wenn ich wirklich neu bauen wollen würde, wenn ich es könnte, kann ich im Moment auch nicht, will ich aber auch ehrlich gesagt nicht, dass ich dann ja auch sehr viel entscheiden muss, so dass ich, und jetzt kommt die deutsche Kartoffel in mir, ja mindestens 10, 20, vielleicht sogar 30, 40 Jahre damit zufrieden bin. Und da sage ich sofort, das kann ich gar nicht. Also ich habe keine Chance, ein Waschbecken im Stil, also ich fand vor 5 Jahren Sachen ganz anders gut, als ich es vor 5 Jahren davor fand, als vor 5 Jahren davor. Ich sehe sehr schöne Sachen und also ich habe auch ein Pinterest-Board und ich kann das nachvollziehen, was du so da meinst. Mir wird aber ein bisschen schwindelig bei der Vorstellung, das entscheiden zu müssen. Also die erste Frage, wie geht man damit um? Und die zweite Frage natürlich, wird mir genauso schwindelig bei der Vorstellung, dass ich auf eine Sache hinarbeite und dann ist die irgendwann so und normalerweise, zumindest in meiner Erfahrung, ist es dann ja, also ist ja der Fluch von ja dir und mir ja auch ein bisschen, dass wir jetzt nicht so zufrieden sind und uns dann schnell langweilig wird und gegebenenfalls ja auch eben nicht in Seligkeit jetzt 12 Jahre auf dem Sessel sitzen und einfach nur die Wand anstarren und sagen, Mensch, ist das schön, sondern es bestimmt sehr schnell geht und bei dir ist ja anscheinend noch nicht so, aber ich hätte total Angst dafür, dass ich dann sage, oh, the next one. Also so, oh, jetzt ist das ist zwar geil, aber ich will eigentlich ein größeres, ich will eigentlich ein anderes, ich will eigentlich ans Meer, ich will woanders nochmal leben, ich will, eigentlich hätte ich auch Bock, nochmal einen Billardraum zu haben. Oh, einen Außenpool wäre geil. Oder also weißt du so, dass man so sofort und damit könnte ich nur schwer umgehen. Und ich bin ja ein investitionsfreundlicher Mensch, der sagt, es mir total egal, wenn das nur, im Moment versuchen wir gerade eine Küche dort einzubauen, obwohl das ein Miethaus ist, ne?
Ja.
Und ich aber die Küche nicht geil finde und dadurch, dass wir so viel kochen und so viel Content da ja auch machen, habe ich so gesagt, dann lass uns doch jetzt einmal die Küche richtig machen, was betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, weil die bleibt da ja drin.
Ja.
Ich trotzdem ich hätte da Angst vor dieser großen Aufgabe. Also die zwei Sachen. Erstens.
Also ich verstehe das komplett. Ich baue jetzt 3 Jahre. Insgesamt mit Planung sind es 4. Und Und da ist natürlich dieses Küchenthema, ist, finde ich, so sinnbildlich genau das, was du sagst. Ich habe 3-mal die Küche umgeplant. In diesen 3 Jahren hat mir einfach 3-mal was anderes gefallen. So, also wirklich komplett anders. Ja. Erst war es ein kompletter Betonblock, der quasi mittendrin stand, also als Küchenblock. Dann irgendwann war es helles Holz, das quasi, also statt dem Beton. war es helles Holz.
Beton.
Beton, genau. Und jetzt mittlerweile ist es ein schwarzer Holzblock und Da hat man dann schon gemerkt, und am Anfang war es noch, das Waschbecken war, es war wie aus einem Guss eben und mit so Messing-Details, und jetzt mittlerweile ist halt alles so schwarz, und da merkt man erstmal, dass der Stil ja wirklich nicht so, wie du sagst, erst nach 15 Jahren eintritt, so dass man sagt, okay, jetzt gefällt einem was anderes, sondern das ist wirklich ein Prozess. Und deshalb habe ich schon versucht, in allen Entscheidungen, die ich dann getroffen habe, zu gucken, dass es recht zeitlos bleibt. Kann natürlich, da, also keine Ahnung, was ich jetzt in einem Jahr über dieses Haus denke. Jetzt aktuell denke ich so, boah, schöner kann ich es mir nicht vorstellen. Besser hätte ich die Entscheidungen nicht treffen können, auch zu dem Zeitpunkt. Und ja, deshalb, ich glaube, dieses Zeitlose ist, finde ich, ganz wichtig. Ich habe sehr clean gehalten, weil ich immer denke so, okay, der Rest, also das Bunte und Nicht-Cleane kommt ja sowieso von alleine durch Deko, durch Spielsachen, durch all das, was da so kommt. Aber mir macht das, oder mir hat das auch gar keine Angst gemacht, weil ich einfach gedacht habe, ey, ich mache das jetzt einfach so, wie ich jetzt denke und so, wie es mir jetzt gefällt. Und wenn es halt in 5 Jahren anders so ist, dann kann man ja vielleicht Details auch mal ändern oder so. Wenn es jetzt nicht das ganze Haus ist, I don't know. Aber ja, jetzt bin ich auf jeden Fall super, super zufrieden mit all den Entscheidungen und keine Ahnung, was kommt. Ich glaube, es ist ja auch wichtig, auch in dem Moment dann, oder für den Moment, das einfach zu entscheiden, wie man das dann halt einfach fühlt und wie auch alles dann im Endeffekt zusammenpasst. Genau. Aber ey,
lebst
ich
hab, denn,
ja,
bitte? Lebst du es richtig? Also wenn da jetzt eine Party wäre, wird da auch auf dem schwarzen Küchenblock getanzt und dann fliegt mal ein bisschen Rotwein an die Decke? Oder bist du da so, Severin, geh weg da. Pass auf. An der Wand. Da, bitte nicht da anlehnen.
Ich bin eher Zweiteres gerade und ich schäme mich gerade richtig dafür. Aber es ist halt so, man weiß halt ganz genau, also ich weiß halt, wie viel Geld ich dafür in die Hand genommen habe, wie viel ich investiert habe. Und vor allem, wie viel ich auch dafür gearbeitet habe. Und dann sind da halt einfach zum Beispiel halt ein Tisch mit so wunderschönen Stühlen, die so ein ganz tolles Polster, also pass auf, die haben so ein Polster, ne? Das ist so ein Velour-Polster. Und jetzt habe ich eine Haushaltshilfe, eine Putzfrau, die diese Polsterstühle immer an den Tisch ranschiebt. Dieser Tisch ist oval. Und dann schiebt die das hin. Jetzt haben diese Polster an diesen Lehnen einfach so Spuren von diesem Tisch auf der gleichen Höhe. Und ey, du
kennst... Can you believe it?
Ohne Witz. Und das Ding ist, aus dieser Struktur, aus diesem Velour geht es nicht mehr raus, ne? Also es ist halt, und heute saß ich da, ich hatte noch ganz kurz was gefrühstückt, saß auf dem Sofa und die Putzfrau war da, oder Haushaltshälterin, wie sagt man denn heutzutage? Ich will nichts Falsches sagen, aber du weißt.
Eine Haushaltshilfe.
Ja. Eine Haushaltshilfe. Und dann hat die einfach schon wieder diese Stühle da rangeschoben. Aber ich wollte, also sie meint es ja nicht böse und ich wollte nichts sagen, aber innerlich... meine Nackenhaare, die waren bis zum Himmel hoch. Ich so, nein. Und dann kurz darauf, als sie dann weg war, habe ich die Stühle erstmal wieder weggeschoben vom Tisch. Also ich passe schon auf, wenn die Kinder essen, sage ich so, geht mal bitte schnell die Hände waschen und so. Ich achte da gerade schon echt drauf. Und eigentlich wollte ich das nie, weil ich will ja auch, dass dieses Haus lebt. Ja. Und aber es ist am Anfang, glaube ich, ganz normal. Und natürlich hat sie jetzt schon Gebrauchsspuren. Mir ist letztens im Bad ein Parfüm runtergefallen. Das Parfüm hat's überlebt. Im Boden ist jetzt so eine ganz kleine Minischramme. Und dann sieht man das halt am Anfang schon noch krass. Aber ich glaube, das ist normal. Irgendwann werde ich, glaube ich, entspannter.
Drama in Iceland. Die Velour-Abdrücke. ich erinnere mich nur, also es triggert bei mir sofort, als ich irgendwann im Café war und diese runde Wand, ich sag mal so, da haben ein paar Leute sich, glaube ich, mit ihren Füßen abgestellt. Die haben so, wenn man so in der Straße ein bisschen launcht und kurz vorm Dyson, so heißt das, glaube ich, wenn man so würfelt und um Geld spielt, stellt man doch immer so ein Bein cool ab an der Wand. Ich glaube, das haben ein paar Leute im Kaokawa-Café gemacht.
Beim Kaya.
Beim Kaya. Und das sah schon zornig aus auf dieser schwarzen Wand da. Ja. Weißt du? Also schwarz matt und dann da drauf. Das sah eher aus, als ob da ein bisschen Quatsch passiert wäre. Und dementsprechend, ich kann es schon nachvollziehen.
Ja.
Und ich merke es jetzt ganz im Kleinen. Bei unserer, hast du das mit der Garage gesehen? Bei uns?
Ach, ja, klar. Was war da? Wie viel Sachen hattest du denn da? Also, ich habe ja auch aussortiert, ne? Und ich habe ein ganzes Haus aussortiert. Du hast eine Garage aussortiert. Ich hatte das, was du aussortiert hast, das war bei mir im ganzen Haus drin, glaube ich. Also, krass. Was waren das denn für Sachen?
Alter Schwede. Das war, also ich bin schon, also der Fachbegriff ist Hoarders, ist die Show. Das sind Leute, die einfach Sachen horten. Ja.
Bist du das?
Also wenn man die Garage anschaut, dann schon.
Ist das nicht Messi? Also so auf Deutsch Messi?
Ja.
Ja, du bist ein
Also es gibt halt hier auch so eine TV-Show in Amerika und also das, also es war die, das, oh. Ja, du hast auch erzählt, dass das über deine Flaws hast du auch gerade erzählt, jetzt erzähle ich das auch anders mal. Also es war schon die letzten 3, 4, 5, 6 Jahre die Faszination der gesamten Straße und aller Freunde, wie viel Sachen ich in diese Garage rein, also wie viel Fahrräder, wie viel Zeug, wie viel Camping. Und ich habe ja so leider als guter Midlife-Crisis 45-jähriger Mann wirklich verschiedene Phasen. Und wenn das mit, es wird jetzt wirklich dünnes Eis, aber ich mag ja tatsächlich einfach neue Hobbys, auch weil ich neue Sachen da mir dann anschaffen kann. Also ich habe da schon Freude daran, wenn ich jetzt einmal Tennis gespielt habe, mir auch coole Tennisschuhe zu kaufen. So ehrlich will ich sein. Und die leidtragende Person war die Garage da drin. Und also alle Leute kamen immer an und haben gesagt, wie viele Sachen können überhaupt in einer Garage sein? Das ist völlig fassungslos, wenn sie da reingeguckt haben. Was dazu geführt hat, dass wir die rechte Tür einfach irgendwann nicht mehr aufgemacht haben und da einfach alles so reingestopft haben. Also wie so ein Zimmer, was man nicht mehr, das war schon, also der Rest war so okay, aber hey, 3 Kinder, immer jemand zu Gast, immer jemand zu Besuch, dann gibt's irgendwie die 2 Assistenten hier, die mit mir arbeiten, sind ja auch nochmal Stiefkinder auf eine Art, also so, da entsteht halt Chaos und es ist schon aufwendig genug, das Wohnzimmer einmal am Tag aufzuräumen und da ist die Garage ein bisschen hinten runtergefallen, sagen wir es mal so. Und jetzt ist aber Silas zu Besuch. Silas ist jemand, sind Schweizer Freunde von uns, ist ein 22-jähriger junger Mann, den wir schon seit der, ich glaube, 12 ist, kennen, den haben wir beim Skifahren mal kennengelernt in Laax, die Eltern und seine Schwester, und sind seitdem mit denen sehr gut befreundet, und der hat gerade in der Schweiz, macht man glaube ich auch Zivildienst noch, und ist gerade fertig und hat 2,5 Monate Zeit und ist deswegen jetzt mal hierher gekommen, um die amerikanische Kultur und so weiter so ein bisschen kennenzulernen. Und da war es dann schon so, der soll bei uns wohnen, jetzt kommen aber meine Schwiegereltern, Eugen ist gerade da, also kommen ja immer Leute im Gästezimmer zu Besuch, und ich wollte jetzt auch nicht 3 Monate die Möglichkeit aufgeben, dass irgendjemand da mal pennen kann, und gleichzeitig ist das Gästezimmer schon auch, du teilst dir da das Bad mit Tate, ja. 6, also so, das ist jetzt auch nicht so geil für 3 Monate, finde ich, dementsprechend, und unten ist noch ein Gästebad, insofern hab ich überlegt, das ist doch ein schöner Moment,
die Garage auszuräumen.
Dieses leichte, nach unten gerutschte To-Do mal anzugehen. Und weil, also das ist durchaus verbreitet, dass Teenage-Kids hier, wenn die ihr eigenes Zimmer brauchen, weil der Platz sehr limitiert ist ja in Kalifornien zumindest, also sind die Häuser nicht so groß wie in Texas, und erst recht, wenn man in der Nähe vom Strand ist, wo wir sind, das sind ja wirklich kleine Reihenhäuser, in denen wir eigentlich wohnen, und ganz viele Kids teilen sich das Zimmer, und wenn die irgendwann in ein Alter kommen, dass sie vielleicht auch ein eigenes Zimmer haben wollen, dann ziehen die oft in die Garage. Das ist durchaus üblich, dass so 16- bis 18-jährige Skateboard-Dudes in die Garage ziehen. Und da habe ich dann auf Pinterest 3, 4 Inspos gesammelt. und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir da jetzt ran. Und dann haben wir erstmal alles ausgeräumt. Das ist ja in diesem Video auch drin. Und spätestens da wurde ich wirklich zum maximalen Gespött des gesamten Viertels. Da kamen Leute mit ihren Kindern in Autos vorbeigefahren.
Und haben mit dem Finger drauf gezeigt,
Die haben die Fenster runtergemacht und haben gesagt, it's worse than they told me. Also da gab es Verteilergruppen von Eltern, die sich gegenseitig geschrieben haben, ihr müsst euch das anschauen, die Ripkes. Das ist unglaublich, was sich da abspielt. Ihr müsst da hingehen und euch das einmal angucken. Es war schon echt, also als da alles mal draußen war, und wir haben halt 4 Haufen gemacht, einer Donation, einer Müll, einer Storage. Ich habe sehr viel Campingzeug, muss ich sagen, weil ich sehr intensiv und viel Camping betrieben habe und dann aber auch ganz schön viel nicht mehr. Dann braucht man ja gar nicht so viel gasbetriebene Heizung und sowas. Und hier gibt's aber eben, du kannst an Donations, gibt so Thrift-Shops und verschiedene Sachen, wo quasi du das einfach hingeben kannst, dann wird es da verkauft, Secondhand und Thirdhand und geht einem guten Zweck zu. Und dementsprechend haben wir viel davon weggegeben. Viel war wirklich auch neu und unbenutzt, muss man auch sagen. Mhm. So ehrlich will ich sein, es war wirklich schlimm. Und aber in dem Fall dann ganz gut. Und dann haben wir alles ausgeräumt und haben dann so zu Ikea gefahren. Es war alles innerhalb von 24 Stunden.
Ja, und das hast du das geplant dann, dieses Zimmer? Ich habe das ja gesehen und dachte so, also ich war total verwundert, was in diesem zweiten Zimmer dann passiert ist. Also mit diesem Ikea-Bett.
Ich habe da schon Spaß dran. Ich habe da Spaß dran, so Räume auch so Feng Shui-mäßig, da hing dann ein cooles Surfboard von meinem Lieblings-Shaper an der Wand und dann haben wir so ein Ikea-Bett mit so Storage halt unten drunter und dann lag noch ein Print rum von One Night in Rio und den habe ich da aufgehängt und dann an sowas habe ich schon Spaß. Ich tendiere aber auch da, bin ich schon auch ähnlich wie ich 18 oder 19 war, dass ich so in so Wegen, ich baue immer wie so Labyrinthe eigentlich in Zimmern. Ich bin noch nicht da, dass das wirklich, also ich habe mich da dazu gezwungen, ein bisschen Platz auch zu lassen, aber ich hätte schon gerne da jetzt so eine Hantelbank, hätte ich da, so eine alte Hantelbank, wo er dann immer mal wieder pumpen kann, es war völlig wahnsinnig, wie viel Zeug da drin war und es ist völlig geil und also ich bin ganz ehrlich, ich bin bestimmt schon 8-9 Mal seitdem einfach nur, weil es so schön ist, in die Garage gegangen. Ja, und habe mich erfreut und bin wieder rausgegangen, ohne irgendeinen Grund, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist jetzt wirklich, es ist wirklich eine Lebensverbesserung, die da ist. Und also,
das ist erleichternd auf jeden Fall. Ja, es ist ein Ballast, der weggeht.
Das ist sehr, sehr schön. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass auch du, also ich kann es ja nachvollziehen, und freue mich sehr für dich, dass du teilweise einfach nur irgendwo hingehst und irgendwo hinguckst und sagst, geil. Ja. Interest in real life, das finde ich auf jeden Fall faszinierend. Ist es denn, also ich habe ja schon gefragt, ob du stolz drauf bist, ist es für dich ein Erfolg? Also ist das, weil, also hier geht's ja nun mal, alle Wege führen nach Ruhm, da geht's ja auch um Erfolg, Glück, Zufriedenheit, das wonach wir alle streben. Wie kommt man dahin? Wie wird man zufrieden und glücklich? Und einer dieser Säulen ist ja mit Sicherheit ein Haus, so wie ich es auf Pinterest mir zusammenstellen wollen würde, in meiner Heimatstadt sogar. Steht da ja nicht ganz oben, aber wahrscheinlich ist die Gesundheit der Familie und noch mal wichtiger und natürlich, und das habe ich letztens in einem Gespräch, habe ich eine Zahl gehört, eine Studie über die grundlegende Frage, ob Geld eigentlich glücklich macht. Ja. Und die zumindest in dieser Studie, die will ich jetzt kurz zitieren, ob das nicht meine eigene Meinung, relativ klar bestimmt worden ist, dass es für Amerika bis zu einem jährlichen Einkommen von $160,000 hundertprozentig so ist, dass du von 0 bis $160,000 signifikant glücklicher wirst mit mehr Geld, weil du weniger Sorgen hast.
Ja, okay.
Aber dass es da drüber absolut gar nicht so ist. Also, dass es überhaupt keinen Glücksunterschied macht. Und also mich hat das ein bisschen getriggert, weil ich ja kein Vermögen habe. und dementsprechend auch recht glücklich bin. Und da gibt es ja einen Rap-Song, More Money, More Problems und so weiter. Also so, es gibt schon auch in meinem Umfeld genug Leute, wo ich denke so, wäre, glaube ich, besser gewesen, das in eine Weltreise auszugeben, als jetzt in ein Haus oder was auch immer, weil dann wäre man vielleicht noch zusammen oder man wäre glücklich oder was auch, also weißt du, so es gibt auch andere Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn. ist das jetzt für dich ein Erfolg? Wie fühlt sich das an? Also ist das so, dass du hast schon stolz ein bisschen das beantwortet, aber aus meiner Perspektive ist das die Definition des Erfolges. Also das ist ja unfassbar krass und ich gratuliere dir, ich habe dir ja schon, ich gratuliere dir ja die ganze Zeit, also auch in unserem Chat und so weiter und dementsprechend, nimmst du es auch an? Fühlt sich das auch so an?
Also, du weißt, ich bin da mal super defensiv, wenn es genau um diese Worte geht, weil mich das irgendwie, also es ist, ich glaube, es ist so greifbar geworden, so man mit diesem Haus weiß ich irgendwie erst, warum ich so viel gearbeitet habe auch. Ich gebe der Studie schon recht, dass man, wenn man Geld verdient und dass man dann sorgenfreier vielleicht lebt. Aber ich würde niemals unterstreichen, dass es das glücklicher macht. Ich bin gerade auch an diesem Umzugswochenende oder in den ersten Tagen, als ich da drin war, da habe ich mir da auch ganz intensiv Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich war sehr emotional und so, mir ist es unglaublich wichtig, wenn ich mir so die Frage stelle, bin ich denn auch glücklich ohne dieses Haus, ohne ein schönes Auto, ohne diese ganz materiellen Dinge? Kann ich die Frage mit Ja beantworten? Und wenn ich das kann, dann bin ich erst glücklich so. Und ja, und alles andere ist einfach schön, dass es da ist, aber es wäre auch egal, wenn es nicht da wäre. Ich habe meine Kids, ich bin glücklich mit denen, ich finde mein Leben toll, ich liebe das, was ich da mache und würde das auch genauso weiter tun. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, ich fahre alles gegen die Wand, die Firmen gibt's nicht mehr und so weiter, dann setze ich mich halt wieder an die Kasse oder gehe ins Solarium, so wie ich eben angefangen habe mit 15 und putze die Solarienbänke und dafür bin ich mir einfach nicht zu schade und weiß, dass ich trotzdem für meine Familie sorgen könnte. Und deshalb, also wie gesagt, ich habe mir da wirklich super viele Gedanken gemacht und dieser Erfolg wird dadurch irgendwie sichtbar mit diesem Haus. Also ich finde, es wurde auch schon sichtbar, als wir nach Eislingen gezogen sind, in dieses große Komplex mit Café, Store. Da hat man dann erstmal das auch so, weißt du, so vielleicht auch ernst genommen. Ich weiß nicht, also ich hatte schon das Gefühl, dass man bis dahin immer recht erstaunt war, was da so vielleicht hinter den Kulissen passiert hier in Eislingen. Und jetzt, seit dieses Gebäude hier steht, weiß man so, ah krass, es ist vielleicht doch nicht so zu unterschätzen. Also das funktioniert doch, was die Carolina Kauer hier aus Eislingen so macht. Und das ist, finde ich, mit dem Haus nochmal so ein bisschen vergleichbarer, nur halt privat.
Und bist du glücklich ohne die Sachen? Wärst du glücklich?
Ja,
also du hast es ja nicht so richtig beantwortet gerade. Du hast so halb gesagt, ja, wäre ich.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Ich wäre nach wie vor super glücklich und ich kann die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Deshalb ist es schön, dass man es hat, aber es wäre jetzt nicht so wild, wenn alles nicht da wäre. Aber um Gottes Willen, ich bin super, super dankbar, dass es da gerade ist. Und aber wie gesagt, ich rede da so super ungern drüber, weil
also
diese Worte
immerhin
sind so groß, weißt du, so Erfolg ist so groß. Und ja, keine Ahnung, es ist ja so eine Definitionssache halt.
Naja, aber wir haben ja auch, also du darfst jetzt auch nicht vergessen, ich nehme ja hier einmal im Monat mit dir auf bei einem Podcast, der Alle Wege führen nach Ruhm heißt, weil ich dich als Blueprint für eine independent, erfolgreiche, beeindruckende Frau finde. Und das ist schon krass. Also es ist wirklich krass und wenn man das jetzt sieht, das ist ja, das eine ist es zu gestalten, wenn irgendjemand, und da will ich gar nicht, also ich will keine Wertung mit reinnehmen oder sowas, aber auch in meinem Umfeld gibt's ja Menschen mit Geschmack, mit Stil, die aber dann gegebenenfalls mit fremdem Geld, ob das vom Partner ist, ob das im Auftragsverhältnis von was auch immer, etwas erschaffen, was toll ist. Und da geht man ja manchmal, wenn man so von draußen guckt, auch die Abkürzung, ja klar, kein Problem, wenn du ein Budget von 10 Millionen hast, weil für den gilt ja das nicht mehr, dann könnte ich auch was Schönes erstellen und das ist ja nur von Geld abhängig. Und ich finde es schon echt krass beeindruckend und deswegen gratuliere ich dir ja so viel dafür und will auch als dein Kumpel schon auch, dass du da, ich hätte schon gern, dass du noch ein bisschen stolzer drauf bist, muss ich auch leider so klein kritikmäßig sagen, weil das einfach voll geil ist, was du da erreicht hast. Und das nicht nur, und das eine ist, ein großes Büro anzumieten und aber das ist nicht deins. Mhm. Also es ist ja nicht, das hast du nicht gebaut. Das jetzt ist dein Zuhause. Mhm. Und das hast du geschafft. Und also ich meine, hier sitzt jemand, der das nicht geschafft hat, der 10 Jahre älter ist und jetzt auch nicht unerfolgreich war, aber ich habe das nicht. Ich habe nicht ein Zuhause so gestaltet, wie ich es gerne hätte, weil ich es sowohl finanziell nicht schaffe, als auch ideologisch nicht kann. Und natürlich sage ich, ich will es auch gar nicht,
ja.
Aber ich kann es auch gar nicht. Also ich könnte jetzt dieses Haus nicht so bauen, wie du das kannst. Und deswegen finde ich das natürlich sehr, also ich freue mich total für dich und finde es einen wichtigen Punkt, wo man, und natürlich mache ich mir ein bisschen Sorge, ne? Also so ich habe das ja mitgekriegt, wie du auch die letzten 2-3 Wochen, also auch da haben wir ja 2-3 Mal telefoniert und so weiter. Und ich hoffe, dass du das doch nochmal teilweise ein bisschen besser genießen kannst, weil du da echt stolz drauf sein kannst. Und weil das wirklich faszinierend ist, was du da geschafft hast. Das ist wirklich faszinierend. Ja,
vielen, vielen Dank.
Aber genug übers Haus jetzt. Was geht sonst? Also beziehungsweise, ey, also ich habe diese Miss Germany Wahl habe ich mir ein bisschen aus der Distanz angeschaut und habe so oft gedacht, also eigentlich bist du ja der Blueprint. Also weißt du so, ich weiß gar nicht, was sind da deine Positionen? Du bist nicht mehr in der Jury gewesen dieses Jahr oder doch?
Nein,
oder ich check's nicht so hundertprozentig.
Nee, ich war nur zu Besuch da. Ich habe mir das aus dem Publikum angeschaut, ja.
Aber du hast ja was damit zu tun. Also vor 2 Jahren hast du auch mal versucht, mich da hinzulotsen. Und also in meiner Wahrnehmung ist das ja zumindest inhaltlich eine richtige Veränderung aus einer visuellen, also die alten, also der alte Inhalt war ja, ich kann es nicht beurteilen, weil ich es nicht wirklich weiß und sehe, aber zumindest in der Darstellung wirkt es ja so, dass die versuchen, erfolgreiche, interessante Frauen zu ehren und herauszustellen und vielleicht auch auf eine Bühne zu stellen und zu supporten und eine Öffentlichkeit dem zu geben. Also nochmal zum Anfang zurück, du bist für mich Miss Germany 2024. Wirklich, ohne Scheiß.
Ach, Quatsch.
Aber
nein.
Doch, hundertprozentig. Aber trotzdem hast du damit was zu tun und hast dir das angeguckt. Kannst du mir das einmal erklären? Weil ich finde es eine interessante Geschichte, weil dessen Vater hat ja diese alten Fleischbeschauen, sagen wir es mal so, gemacht. Ja, ne? Der hat es ja entwickelt und jetzt kriegt es so ein, und ist es wirklich so cool, wie es klingt?
Ja, also grundsätzlich ist es ja schon mal so, dass ich so ein bisschen was damit zu tun habe, in 2 Punkten. Einmal waren wir letztes Jahr auf Tour mit unserem Label und ich hatte Wildcards dabei. Das heißt, ich durfte 15 Wildcards hatte ich, also wir waren in 15 Städten. Ich durfte pro Stadt eine Wildcard verteilen. Das heißt, Frauen, die sich darauf bewerben wollten, auf die Miss Germany-Wahl und da reinzukommen, die durften bei mir pitchen. So, das war Punkt 1, ja. Punkt 2, Miss Germany an sich, ich glaube, das verwechseln viele einfach auch noch, gerade wegen Germany's Next Topmodel, ist einfach kein Schönheitswettbewerb. Das hatte eben Max Klemmer, der Sohn vom Gründer sozusagen, der das jetzt auch übernommen hat, der hat diesen Wandel irgendwann mal angefangen vorzunehmen, hat dann auch das ganze Unternehmen übernommen vor ungefähr einem Jahr oder vor 2 so komplett. Und man merkt einfach, dass es jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Er versucht einfach, Frauen eine Stimme zu geben, die für etwas stehen. Und deshalb finde ich nicht, dass ich Miss Germany bin, weil da waren einfach so viele Messages dabei, wo ich denke, das ist krass, wenn man sich da auf die Bühne stellt und einfach für Dinge steht. Also da gab es zum Beispiel jemand, die stand zum Beispiel oder engagiert sich für Aufklärungsarbeit zur Organspende. Die stand dann auf der Bühne und hat darüber gesprochen, dass sie eben kurz davor war, eben zu sterben und selber eben eine Organspende bekommen hat und dass sie natürlich jetzt antreibt, dass sie das in die weite Welt spreadet. Und so stand sie auf der Bühne und hat uns direkt dazu animiert, uns da eben anzumelden und uns so einen Organspendeausweis und so weiter zu beantragen, dass es direkt kommt. Das geht auch richtig easy. Dann gab es zum Beispiel die Mignon, das war die älteste Teilnehmerin. Also da ist auch keine Altersgrenze gesetzt, was ich mega cool finde. Sie ist Sexualberaterin und tatsächlich habe ich ihr diese Wildcard in Hamburg gegeben. Also es war eine Kandidatin von mir, die es bis zum Finale eben geschafft hat. Und sie leistet halt Aufklärungsarbeit. Also es ist halt eben gerade so Liebe, Sexualität, all das versucht sie eben zu brechen, dass es eben kein Tabuthema mehr ist und so weiter. Sie hat es leider nicht geschafft, aber die API hat es geschafft und genau, deshalb.
Aber es klingt ja, es klingt ja fast so, als ist wahrscheinlich egal, wer das gewinnt, oder?
Also es ist
die
egal.
Bühne ist ja wichtig,
genau.
Oder?
Die Bühne, genau, die Bühne ist auf jeden Fall wichtig, die Stimme ist wichtig, die Messages sind wirklich alle richtig stark und darum geht's dann eben auch. Und deshalb ist es toll, das auch zu unterstützen. Und ich habe einige auch, also ich habe versucht, so ein bisschen auch über meine Kontakte ein paar Menschen anzusprechen, die eben vielleicht auch in die Jury möchten. Ich wollte den Max eben unterstützen. Und da war dann schon so oftmals so, oh, nee, Miss Germany, nein, Schönheitswettbewerb, nee, wollen wir nicht und so. Und dass es halt eben schon länger kein Schönheitswettbewerb mehr ist, also kein klassischer, das weiß man, glaube ich, noch nicht so ganz. Also ich glaube, auch da muss Max wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten, aber da sind die auf einem super Weg, finde ich.
Naja, also, wenn du jetzt von mir sprichst, ich finde, ich habe da nichts zu suchen in der Jury. Also,
dich habe ich gar nicht gemeint. Dich habe ich gar nicht gemeint.
Achso, okay, gut.
Wir hatten ja auch darüber gar nicht mehr geredet. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte, vor 2 Jahren, vor 3? Oder wann wurdest du gefragt? Vor 10? Ich weiß es gar nicht.
Ach, ein paar Mal, ja. Aber das ist ja Quatsch, dass ich da irgendwann. Aber vielleicht ist auch kein Quatsch. Also gegebenenfalls,
naja,
ich lerne ja gerade verschiedene Sachen. Ich finde es aber so cool. Also und die Veranstaltung war dann im Europapark bei meinen Freunden. Vom Herrn Mack. Bei meinen guten Freunden, die Familie Mack. Hast du den Michael getroffen? Hast du ihn von mir gegrüßt?
Nee, habe ich nicht getroffen. Nein. Wir waren so ein bisschen im Hintergrund dieses Mal.
So, mein neuer Assistent hier, Marvin, hört ja leider auf, der kommt aus Freiburg. Jetzt reden wir alle so alemannisch ab jetzt. Das ist ein sehr schöner Dialekt, den mag ich sehr. Das ist noch mal schöner als das Schwäbische.
Ja, ich wollte gerade fragen.
Ja, das Alemannische hat sowas Sing-Sang-mäßiges. Das ist schon, also, was die im Europapark geschafft haben, in Ruscht, das ist, also, legendär. Das ist absolut der King of Fun für mich, die Max. Das ist brutal gut, was
das
die da machen.
Brutal.
Aber du warst da gar nicht, also du warst einfach nur als Gast da, als
Gästin. Genau.
Und wie war die Party? Also die Videos sahen recht wild aus mal wieder.
Ja, war lustig.
Da war Carol am Start.
Ich war mal wieder, Party Carol war da, wie immer, aber es hat sich in Gänzen gehalten. Ich war recht früh im Bett für meine Verhältnisse und genau. Und witzigerweise, weißt du warum, um wieder hier den Kreis zu schließen, weil ich mich einfach gefreut habe, nach Hause zu kommen. Das erste Mal seit langem wieder. Ich habe mich einfach gefreut, nach Hause zu fahren am nächsten Tag. So früh wie möglich, ohne Kater. Und dass ich das Haus genießen kann, das ist einfach so. Ja, deshalb ging's. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schönes Event. Das ist jedes Jahr einmal. Und tatsächlich unsere Kauer Consulting betreut jetzt die neue Miss Germany-Kandidatin. Also mein Team ist da dran, seit Sekunde 1, sich um die PR und so weiter zu kümmern.
Kandidatin oder Gewinnerin?
Die Gewinnerin meine ich, genau.
Achso, ja. Ja. Die war und ist Architektin, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau. Und die hilft jungen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein, macht persönliche Coachings und genau. Ja, ist auch zweifach Mutter.
Entschuldigung, was macht ihr denn da?
Wir sind eben für die PR so ein bisschen zuständig, genau.
Okay.
So ein bisschen
die PR? Kann ich lerne ja immer neue Sachen, was ihr alles macht. Also ich,
genau, die
Consulting.
Auf jeden Fall.
Habt ihr noch ein Onboarding?
Können wir machen, ja. Mit Benny. Machst du es mit Benny? Ich bin noch raus gerade.
Hast du noch Platz im Lager? Ich bräuchte vielleicht ein neues Lager demnächst mal.
Ja. Fulfillment machen wir auch. Ja klar, natürlich. Wir haben ja ein zweites Lager schon angemietet. Wir haben ja noch eine andere Influencerin bzw. Content Creatorin aus Deutschland, die auch Produkte vertreibt und die haben wir auch bei uns und machen das Fulfillment für sie. Also wir haben noch Platz, Paul.
Wirklich?
Mhm.
Weil, also ich bin gerade, ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, dass im Januar, Februar man sehr viel über Zahlen reden muss?
Ja.
Und die Analysen und eins ist, sie haben sehr, sehr, sehr überproportional hohe Warenabgabekosten. Also eine Order kostet uns, weil wir das ja alles, nicht selber machen, im Gegensatz zu dir, ist es halt schon so, dass, glaube ich, eine Order in Summe 6,50 Euro oder sowas Absurdes kostet und dass es halt nicht besonders profitabel teilweise, wenn das auch so Sale-Sachen sind oder sowas. Ja. Dann zahle ich da wirklich sehr viel Geld drauf. Mhm. Und gleichzeitig will ich es aber nicht. Also ich verstehe schon, warum andere Klamottenmarken Sachen verbrennen.
Leider.
Weil es
ja
betriebswirtschaftlich einfach erheblich besser wäre.
Ja,
und
ja,
also
ja,
da wehre ich mich natürlich mit Händen und Füßen dagegen und werde nie irgendwas verbrennen,
ja,
oder wegschmeißen. Dementsprechend ist das wirklich, aber es ist echt, puh, also
ja,
da schnaufe ich manchmal, aber vielleicht ja auch. Oh. Da kriege ich schon Schockatmung, mit einem Lager umzuziehen. Oh, da will ich gar nicht. Was steht denn die Woche
mal
so bei dir an?
Ja, ich wollte gerade auch fragen, bist du eigentlich noch in New York?
Nee, ich bin zu Hause. Ich war. Ach so. Das war aber schön. Das war krass. Das war ein. Also ich habe Elias besucht, Mbarek, der mit dem ich ja ein sehr enges Verhältnis pflege und auch der grundlegend auch ein sehr privater Mensch ist. Dementsprechend war das auch wieder so ein, manchmal ist es so ein bisschen schwierig für mich auch zu, also Privates und Beruf vermischt sich ja, erst recht als Influencer.
Mhm.
auch darüber haben du und ich ja, ja ein bisschen gesprochen, wie viel zeigt man vom Haus und so weiter.
Mhm.
Und ich merke das bei mir, dass ich, also es triggert natürlich schon auch manchmal so ein ganz klein bisschen so, wenn Elias jetzt da ist, vielleicht sollte man mal eine Podcast-Aufnahme wieder machen. Das letzte Gespräch ist 1,5 Jahre her oder sowas.
Mhm.
Und habe aber für mich an diesem Wochenende, weil, also das war so, das sind so lose, ich bin natürlich auch amerikanisch inzwischen und es ist so ein bisschen so, ja, lass doch mal, wir müssten mal und wir sollten mal und vielleicht treffen wir uns mal. Und ich war dann irgendwann so, nee, jetzt machen wir mal. Weil die 2 Tage habe ich Zeit und dann komme ich da vorbei. Und dann war es aber auch schon wieder so für 2 Tage jetzt schon 5,5 Stunden Flug und so. Also weißt du, so Offset hin oder her ist nicht so das, was ich eigentlich machen will. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass es sowohl für die Freundschaft als auch für mich persönlich ich mir wünsche. Und überhaupt gar nicht betriebswirtschaftlich. Und dann hat es aber bei mir relativ schnell auch so getriggert, dann kann ich den noch treffen und der ist ja auch gerade da und dort ist dann was auch immer. Und das habe ich komplett gekillt. Ich habe dann für mich, und es war ganz interessant, weil das auch so, es war so, ja, was wollen wir machen? Und ich so, gar nichts, ich will bei euch rumhängen, ich will dich sehen. Also es ist mir total egal, was wir machen. Und genau das habe ich gemacht, weil, also fairerweise, ich war 20 Mal in New York oder so. Also ich bin oft in New York gewesen, weil ich das eine ganz, ganz faszinierende, krasse Stadt finde.
Ich will auch mal hin.
Aus der ich sehr, sehr, sehr viel Energie immer ziehe.
Mhm.
Das heißt, ich habe jetzt auch nicht so die, also ich muss jetzt nicht mehr in Central Park und in Times Square und auf Ground Zero oder was auch immer. Das haben wir auch alles vor einem Jahr mit den Kids gemacht und so weiter. Und diesmal war ich einfach nur in Brooklyn und habe Ketchup. Also ich habe auch, also außer einen Kaffee trinken gehen und dann waren wir Austern essen und dann waren wir abends halt irgendwo essen, aber es gab kein, ich will das machen und das war für mich faszinierend, entspannt und inspirierend,
ja,
weil ich natürlich auch wieder ernsthaft in Ruhe, ich habe mein Handy fast nicht angefasst, ich habe zugehört, ich habe viel über mich, das war auch reflektiv, so weißt du, also so habe ich auch nicht mehr so viel gehabt, so ein bisschen quasi zu erzählen, was bei mir so passiert ist die letzten, wir telefonieren oft, ist jetzt nicht so, dass der gar nichts weiß, aber so oft, so Männerfreundschaften sind ja manchmal auch so, dass man jetzt nicht über alles immer redet dafür war das total geil und ich fand's, also mein Learning daraus war, dass es total geil ist, quasi nicht nur eine Städtereise, sondern eine Freundesreise zu machen auf eine Art und einfach zu sagen, und da machen wir nichts. Ich will einfach nur bei dir rumhängen. Und ich will auch keine anderen Leute treffen und ich will auch nicht einen Tisch mit 17 Leuten, sondern ich bin für, also wir
wegen
sind ja,
dir da.
Gemeinsam und wir freuen uns drüber und das war richtig, richtig geil. Und also eine einzige Sache, Tripkey, habe ich dann irgendwann mal am Ende gemacht. Da habe ich auch schon wieder gemerkt, hat mich fast schon angefangen zu nerven, dass ich dann doch sage, weil so richtig ruhig konnte ich natürlich nicht. Dann so, jetzt mache ich noch den einen Aufsager, weil ich ein Tripkey-Video eigentlich zu New York machen will und eigentlich will ich das nochmal anders machen und das ist irgendwie blöd, das wäre dumm, das nicht zu machen. Aber trotzdem war das total angenehm und ich habe habe ich ich habe Full Swing zu Ende geschaut, das ist so eine Golf, also ich habe Medien konsumiert auf den Flügen, das war auch was, was ich irgendwie, also ich habe schon gemerkt, dass ich sehr viel, wie soll ich sagen, ich bin, also ich, du und ich, wir haben ja über ein paar Sachen auch geredet die letzten zwei Wochen,
ja.
Und da hast du so immer mal wieder intuitiv so ein bisschen dich fast schon entschuldigt, dass du nicht alles gesehen hast, was ich auf Instagram gepostet habe.
Ja.
Was ich aber total geil finde übrigens. Also ich finde es eher bewundernswert, dass du das hingekriegt hast. Und ich bin schon bei mir in meiner Suchtverhaltens, also wenn ich so darüber nachdenke, ist es schon so, dass das Instagram einfach, ich bin Instagram-süchtig, ohne irgendeine Diskussion. Weißt du, also das haben wir hier auch schon oft besprochen, dass wir jetzt den Tag, die Stunde, die was auch immer, das hilft zwar teilweise, aber die Arbeit rechtfertigt ja den ganz beschissenen Konsum. Das ist wie ein Barbesitzer, der sagt, ja, aber ich muss ja trinken, sonst kann ich ja nicht. Also oder ein Winzer oder was auch immer. Also es ist natürlich wirklich nicht geil. Und das habe ich eigentlich am meisten gemerkt, dass ich zumindest, ich habe viel gelesen auf dem Flug und davor und habe einfach mal anderen Input bei mir gehabt. Und das war für mich durchaus inspirierend. Und dieses Ganze, also wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, der Elias und ich, und das ist Musik einfach grundlegend und haben auch einen sehr ähnlichen Musikgeschmack mit so ein bisschen Hip-Hop-Roots und jetzt auch so ein bisschen Solomon-mäßige EDM, Elektro-Mucke und so weiter. Und ich fange jetzt, am Wochenende fange ich an mit PCH Live. Also ich gehe ein bisschen ins Twitch-Game rein und will quasi diesen Ort hier erfassbar machen, und da spielt die Musik einen sehr große Rolle, also so Musik machen, Musik kreieren, so kleine Synthesizer-Sounds, und das finde ich gerade, also ist mein Hobby eigentlich und finde es gerade sehr, sehr gut, und da haben wir auch sehr viel rumgespielt und so weiter, und das war einfach total geil, weil ich schon manchmal sehr überfordert bin mit so, also du kannst ja fast alles, du kannst alles eingeben und dann kriegst du 7 Tutorials und dann hast du das, und dann bin ich schon so, dass ich, also auf dem Hinflug habe ich mir dann 4 Tutorials runtergeladen zu so einem kleinen Gerät und habe mich dann hingesetzt und habe, also da bin ich sehr nerdig, ne? Ich habe dann sogar zwei, ich habe mir was bestellt, damit ich mit zwei, also eine Sache habe ich mich übrigens nicht getraut, liebe Caro Kauer, und ich bin ja wirklich großer Apple Vision Pro Fan, also ich benutze das richtig viel, diese Brille, mit der du, und die hat ja genau in so einer Funktion wirklich einen riesengroßen Vorteil, und das ist Privacy. Niemand sieht, was du siehst.
Ja.
Und das war bei mir schon echt immer, also ich, weißt du, als Fotograf und an einem Rechner arbeiten oder irgendwas Visuelles machen, führt immer dazu, dass 8 Leute in deinem, um dich herum da drauf glotzen, weißt du? Und die gucken, also im Flugzeug, im Zug, im Bus, im Café, im was auch immer, jeder glotzt dir auf den Laptop, erst recht, wenn du Fotos von Fußballern oder was auch immer bearbeitest. Und das wiederum ist ja komplett weg, wenn du in der Apple Vision Pro arbeitest, weil nur du siehst dein Display, noch dazu ist er sehr, sehr groß und sehr geil da drin. Aber es war mir zu, ich habe es nicht übers Herz bekommen, es war mir zu peinlich, mit so einer Brille im Mittelsitz, dann so mit so Gestiken. Ich habe zu viele Videos
gesehen.
Dass
dir was zu peinlich
die,
ist.
Ja, doch. Mit so einer Brille auf Sitz 24B zu sitzen, und ich weiß ja, dass alle Leute garantiert dann ihre Handys zücken und mich dabei filmen. Ich will nicht, da will ich nicht zu so einem spackigen Meme werden. Das habe ich mir nicht getraut. Das war ein bisschen schwierig. Aber nee, ey, sonst hat das. Ey, es ist natürlich geil, nicht alles zur Verfügung zu haben. Ich wollte dir kurz erzählen, wie nerdig ich bin. Ich habe das gleiche Problem hast du ja mit Audio. Also wenn du was konsumieren willst, ein Video auf YouTube und gleichzeitig aber das Gerät lernen willst. Und du musst ja quasi beide Audioquellen hören, sowohl die du erstellst, also das Gerät, wie auch das iPhone. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du einfach irgendwo sitzt und das öffentlich machst. In einem Flugzeug ist es saunervig für alle. Also du willst ja gar nicht laut auf so einem also total bescheuert. Ja. Und dementsprechend habe ich mir ein 2-auf-1 Female-of-Male-Audio-Kabel 3,5 mm bestellt und war der, ich war richtig stolz, dass das funktioniert hat, dass ich quasi, ich konnte auf Play drücken auf dem iPhone und das hat dann über USB-C in meine Kopfhörer das abgespielt und dann konnte ich auf Stopp machen und musste nicht irgendwelche Kopfhörer umswitchen, wenn ich hin und her, weil du willst ja die ganze Zeit Play machen, was ausprobieren, wieder Play machen, was ausprobieren. Genau, und so habe ich ein neues Instrument gelernt auf eine Art, auf dem Weg dorthin und gehe jetzt wieder auf, und habe dann das, am Ende muss das eh alles softwareseitig machen, aber es ist also schon geil. Und in dieser Hülle und Fülle, um das kurz zuzumachen, das Thema der Verfügbarkeit. Also ich fühle mich ein bisschen erschlagen manchmal, wenn ich so in so neue Bereiche gehe und weiß überhaupt gar nicht, was ich da machen kann. Da hat mir das sehr geholfen, mit Elias jemanden zu haben, der A, einen ähnlichen Geschmack hat und B, einfach schon 5 Schritte weiter ist als ich. Mhm. Und daraus habe ich viel, viel mehr gezogen, als aus 2 Monaten Tutorials sich anschauen, indem wir einfach gemeinsam, wenn jemand, den du vielleicht auch wertschätzt, ich weiß es nicht, dir das in Person, vor Ort erklärt, habe ich sehr viel besser gelernt. Und das war auch was ich mitgenommen habe, dass ich vielleicht doch wieder mit Klavierstunden anfangen sollte und nicht die ganze Zeit über eine App und was auch immer das machen sollte. Also ich meine, kommen wir auch noch hin. Hast du ein Hobby, was du angehen willst im Jahr 2024?
Boah. Also, witzigerweise habe heute ein YouTube-Video neues und da ging es tatsächlich um Hobbys und ich habe mal wieder feststellen müssen, ich habe einfach wirklich keine Hobbys, weil ich einfach gar keine Zeit habe. Das Einzige, was ich so für mich mache, ist Sport und das aktuell auch wieder mehr schlecht als recht. Deshalb würde ich dieses Sportthema auf jeden Fall mehr etablieren, dass ich noch mehr Sport mache.
Aber, darf ich da unterbrechen, weil du machst ja Sport für die Funktion.
Richtig, richtig. Das ist.
Du machst es ja nicht aus Spaß. Also du machst ja nicht, ach, ich spiele gerne Billard.
Ja, ich weiß. Also ich wüsste jetzt aktuell auch gar nicht, welches Hobby mir da direkt in den Sinn kommt. Was ich manchmal vermisse, ist tatsächlich die Fotografie an sich, dass ich wirklich mal random die Kamera in die Hand nehme, nicht für Insta, nicht für irgendwas, sondern wirklich für mich und fotografiere. Vielleicht ist das irgendwie, was ich wieder vielleicht aufleben lassen würde, auch da ein bisschen kreativer zu sein. Weiß ich noch nicht, aber es wäre auf jeden Fall mal schön. Ich habe das nämlich heute wieder festgestellt. Ich werde das nämlich oft gefragt und ich wurde das in der Vergangenheit oft gefragt, auch so in Interviews und so, ey, was sind deine Hobbys? Und jedes Mal bin ich so drumherum geeiert, weil es mir so unangenehm war, weil ich einfach keine Hobbys mehr habe. Und im Endeffekt denke ich mir so, nee, ich stehe jetzt einfach dazu, weil ich habe einfach keine Zeit. Wann denn noch? Und weißt du so, aber vielleicht kommt das jetzt noch. Dieses Jahr. Vielleicht,
aber das liegt da nicht.
Da finde ich mich neu.
Aber da solltest du Zeit für finden. Ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, das tut einem gut, ein Hobby zu haben.
Stimmt, ja.
Und also vor allem, wenn man sein komplettes Leben inklusive aller Hobbys zum Beruf gemacht hat, liebe Caro, dann macht es, glaube ich, noch viel mehr Sinn, vielleicht auch was zu haben, was nicht Beruf ist. Weißt du? Also so. Einfach was, wo du einfach nur Bock drauf hast und was nicht zum Posten und nicht zum das vermarktbar oder was auch immer, sondern einfach nur, woran du Spaß hast. Und wenn es Computerspielen ist, dann ist es Computerspielen, whatever. Ich merke für mich schon, dass dieses Mucke-Machen-Ding ist mein Hobby, das letzte halbe Jahr, weißt du? Und ich sitze hier teilweise abends 2 Stunden und baue irgendwelche komischen Beats und das ist alles totaler Schrott und das kann man nicht rausbringen. Jetzt gucken wir mal auf Twitch, ich vielleicht mit der Hilfe der Community das ein bisschen auf ein besseres Level bekomme, aber trotzdem ist es ein Hobby.
Ja, aber und hast du
erfüllt einen total.
Was war denn das mit dem Tennis erst letztens? Tennis ist doch auch, ist es auch eine Art Hobby?
Ja. Nee, also du meinst das Video aus Indian Worlds, ne? Ja, ach, es ist halt einfach. Also, da ist jetzt gerade das Turnier.
Das war
also
absurd,
die Woche ist Finale.
Dort. Du hast da gespielt.
Das ist das zweitgrößte Tennisstadion der Welt.
Yeah. Bist du jetzt der nächste Tennisstar oder was?
Ja, also Caro, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich habe das so gefilmt, ne? Also so, ich war da Tennis spielen und habe dann schon auch davor gesagt, da will ich jetzt ein Reel drüber machen. Auch da kommen wir dazu, zum Thema Hobby und Beruf und bla. Also weißt du, da mache ich es ja auch zum Beruf.
Ja.
Und mache das dann da, aber grundlegend ist Tennis ein Hobby, wo ich jetzt eigentlich nicht filme, aber da war es einfach, das wollte ich festhalten für mich. Mhm. Und habe beschlossen, es auf zwei Arten zu filmen. Das eine war mit dieser Brille, die filmen kann,
ja,
dass ich so eine POV habe, wie sich's für mich anfühlt. Und das andere war, Jan war da dabei, der ein sehr guter Tennisspieler ist, und habe den gebeten, so ein bisschen von draußen auch zu filmen.
Mhm.
Die Schläge von draußen, das sieht so scheiße aus, wie ich Tennis spiele. Das war für mich, ich war fassungslos. Ich fühle mich ja, ich habe als Jugendlicher viel Tennis gespielt, ich habe immer mal wieder Tennis gespielt. Ich dachte, ich kann so ein bisschen Tennis spielen. Das ist so weit weg von einem normalen Tennisschwung. Das sah so völlig bescheuert aus. Caro, ich habe keinen einzigen von außen Schuss benutzt, weil das so peinlich aussah, wie ich eine Vorhand schlage, dass ich absolut definitiv nie der nächste Tennisstar werde, sondern einfach nur ein bisschen privat hier spiele und ich einfach Tennis geil finde. Es war aber schon, also wir waren dann auch beim Turnier. Das ist schon eine absurde Welt. Also so, es ist wie so eine Insel alles. Also the whitest sport alive, da waren, also zumindest hier in Indian Wells, waren nur weiße, durchaus reich wirkende Menschen. Ich glaube, der ist ungemixter als Golf, der Sport inzwischen. Und aber krass relevant auch. Also so völlig absurd, wie viele Menschen da waren. Und ich habe das gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel gehabt, wie groß Tennis eigentlich noch ist.
Ja.
Und jetzt auch gerade wieder wird. Und ich habe halt schon auch, also ich bin dann so ein bisschen, natürlich geht man da hin und dann erlebt man das und dann folgt man so ein paar Leuten das ist schon auch geil. Das ist schon ein geiler Sport, muss ich sagen. Also wirklich ein großartiger Sport, dem zu folgen. Und das finde ich halt immer faszinierend, sowas. Aber ja, also es ist, manchmal frage ich mich ja, warum ich diesen hoffentlich noch halbwegs gesunden Größenwahn in mir habe. Also so diese, oder ich formuliere es mal vielleicht ein bisschen positiver. Ich habe einen festen Glauben daran, dass ich recht viel erreichen kann, wenn ich mir genug Mühe gebe. Es ist eine privilegierte Situation, dass ich überhaupt in der bin, aber trotzdem habe ich ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass ich jetzt, wenn ich jetzt ein Fahrrad herstellen will und verkaufen will, dann könnte ich das. Weißt du? Also dann habe ich da jetzt keine Angst davor und gehe es deswegen nicht an. Das liegt natürlich auch an genau sowas, dass ich ernsthaft sagen kann, ach, ich würde gern Tennis spielen und dann lande ich auf dem Center Court von Indian Wells und spiele mit Tommy Haas eine Stunde krass. Tennis.
Ja.
Ist natürlich,
das ist absurd,
da frage ich mich natürlich auch manchmal so, ist der Traum oder ist das Leben oder wache ich irgendwann auf und dann ist es andersrum und dann also dass da mein Gehirn nicht mehr ganz dicht ist, ist ja auch irgendwie logisch. Was machst du die Woche noch? Du musst auch demnächst los. Ich glaube, es ist Montagnachmittag.
Genau.
Sophie, sind die Kids unten? Wo sind die gerade?
Im Café, genau. Ja, die sind im Café, die machen sich jetzt eine Waffel. Zumindest war das jetzt der Plan. Und dann hole ich die jetzt gleich und dann gehen wir nach Hause zum Abendessen. Genau. Die Woche.
Kochst du?
Ach, das, ja, weiß ich. Je nachdem. Es ist ja jetzt auch schon 5:30. Muss auf jeden Fall schnell gehen, dass die pünktlich ins Bett kommen. Dienstag ist bei uns so der lange Tag. Es fängt recht früh an. Wir müssen 6 aufstehen. 7 geht's schon in die Schule. Genau, deshalb. Mal sehen, was es heute gibt. Aber auf jeden Fall, die Woche steht einiges an. Wir drehen nochmal für YouTube einen halben Tag, weil wir ein bisschen vorproduzieren, weil es bald in Urlaub geht. Und dann bin ich in Hamburg am Donnerstag beim Lillet-Event. Das ist so, ich bin da beim Panel-Talk eingeladen. Geht's um Social Media und Co. Und das ist jetzt mal der Plan, das, was ich jetzt so im Kopf habe. Oftmals ist es bei mir echt so, dass ich so irgendwie heute Abend schaue ich, was morgen passiert. Und aber das sind so die Punkte, die ich auf jeden Fall auf dem Schirm habe. Ja.
Ach, das wird doch bestimmt mal wieder eine lustige Zeit in deinem Leben. Und dann will ich dich auch nicht länger abhalten. Gibt's zwei Sachen zum Abschluss noch, die du mir mitgibst, was ich konsumiere? Gab's irgendwas, was du gehört hast, gesehen hast? Gab's einen Artikel, den du gelesen hast, wo du sagst, ey Paul, mach das mal?
Also ich habe letztens erst den Podcast von meiner lieben Anni angehört, Baby Gut Business, State of the Creator Economy 2024, mit so einem kleinen Forecast, was man 2024 im Social Media Bereich machen sollte und was die Trends sein werden. Okay. Und ansonsten gab es noch einen guten Artikel, den schicke ich dir mal durch, von ja, gerade mit so Karriere-Advices, Service 95, weiß nicht, ob dir das was sagt. Da ging es um Leading Creative Women und da gibt es so ein paar Advices, die fand ich super inspirierend. Ich glaube, das wäre was für dich. Ich schicke dir das mal durch.
Schick's in die Gruppe.
Ich schick's.
Komm in die Gruppe. Schick's in die Gruppe.
In die Gruppe. Ja, in die WhatsApp. In die
Broadcast.
Broadcast. Die haben wir ja auch noch.
Ja. Ja, da schickst du mir das jetzt.
Das mache ich. Ja. Sehr gerne.
Grüße an Noah. Grüße an Sophie.
Liebe Grüße daheim. Bis dann.
Tschüss. AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2, 3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.